Servus und ganz herzlich willkommen zur Schlagschuss-Episode Nummer 35. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich sage auch wieder ein ganz herzliches Servus an meinen Leinmeter am Mikrofon. Das ist auch heute wieder Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan.
Hi, Ruppi, servus. Wie geht's?
Ganz gut. Ich glaube, alle momentan am Kränkeln so ein bisschen. Ich glaube, man hört es an meiner Stimme so ganz vorüber an mir vorbeigegangen. Das ist auch nicht. Hast du die Weihnachtsfeiertage zumindest einigermaßen gut überstehen können?
Ja, du, ganz entspannt mit Familie, hat das Übliche. Ich glaube, wenn du ein gewisses Alter erreichst, dann geht es eigentlich immer nur noch mehr ums Zusammensein und ums gute Essen als um alles andere. Und das habe ich alles gehabt und von daher bin ich zufrieden.
Das passt und die NHL spielt auch wieder. Das ist natürlich auch nicht außer Acht zu lassen. Schauen wir auf die Inhaltsangabe für heute. Wir haben fast die Half-May-Mark erreicht, also fast den Halbzeitpunkt der regulären Saison 2025-26. Da wollen wir ein paar Zwischenzeugnisse verteilen an unsere deutschen Jungs in der NHL. Dann habe ich sehr viele Zuschriften bekommen zum Thema AHL. Deswegen einfach mal da einen Themenkomplex aufgemacht, das Leben in der AHL. Dann haben wir heute wieder ein Team to watch. Habe ich mich heute für die Buffalo Sabres entschieden. Und last but not least knallen wir wieder 6 verbale Schlagschüsse ins Mikrofon zur allgemeinen Lage der Liga. Stefan, wir steigen ein mit den Zwischenzeugnissen. Also wir brauchen das nicht benoten wie in der Schule, dafür sind wir beide zu alt. Aber lass uns einfach auf die 6 NHLer schauen, die uns vertreten in Nordamerika. Und ich würde sagen, wir starten mit Leon Dreisaitl. Gab ja zuletzt auch den bestmöglichen Grund, um über ihn zu sprechen. 1000 Scorerpunkte in der National Hockey League erreicht, ein unglaublicher Meilenstein. Und wenn wir auf seine Statistiken schauen in diesem Jahr, 39 Spiele bis hierhin, 20 Tore, 36 Assists, macht 56 Scorerpunkte. Er ist der viertbeste NHL-Scorer, 11 Powerplay-Tore, damit zweitbester Mann der Liga, 28 Powerplay-Punkte, auch zweitbester Mann. Und er ist auch stark im Face-Off-Kreis, 56,3% gewonnene Face-Offs. Ich habe das Ganze mal hochgerechnet und er würde auf sein zweitbestes NHL-Jahr kommen, wenn er den Pace von jetzt gleich behält und das ja trotz einer zugegebenermaßen sehr, sehr schwierigen Saison bis hierhin für die Edmonton Oilers. Ist das für dich, Stefan, ein weiterer Beleg für die Extraklasse von Leon?
Absolut. Wir haben es ja wirklich schon oft genug besprochen, in der Vergangenheit auch. Mir gehen die Superlative aus, wenn es um Leon Dreisaitl geht. Natürlich muss man das viele Eishockey, was er in den letzten 2 Jahren gespielt hat, einfach auch mit dazu rechnen, 2-mal hintereinander im Finale gewesen zu sein. Das braucht unglaublich viel Energie, das nimmt dem Körper sehr viel weg und es sind halt nur 2 Mannschaften, die in den letzten paar Jahren so viel Eishockey gespielt haben. Es sind die Edmonton Oilers und die Florida Panthers und Edmund natürlich mit Dreisaitl und McDavid, auch 2 Spieler, die sehr viel auf dem Eis stehen. Von daher ist jetzt ein, sag ich mal, verhältnismäßig langsamer Saisonstart zu erwarten gewesen bei ihm. Aber Fakt ist einfach, dass er einer der 3 besten Eishockeyspieler der Welt ist im Augenblick, dass er dahin gehört, dass er jetzt nicht nur seit 2 oder 3 Jahren, sondern wirklich kontinuierlich seit 8, 9 Jahren diese Leistungen bringt, 1000 Punkte in der NHL. Und ich sag's nochmal, er ist jetzt 30 Jahre alt, also wir reden hier von jemandem, bei dem ich davon ausgehe, dass er noch 7, 8 Jahre auf diesem Level spielen wird. Wenn alles vorbei ist, werden wir über Leon Dreisaitl sprechen als einer der 5 besten europäischen Spieler in der NHL aller Zeiten. Davon bin ich überzeugt. Und vor allem, wenn dann der mannschaftliche Erfolg auch noch dazu kommt und Edmonton es schaffen sollte, doch 1, 2 oder 3 Stanley Cups zu gewinnen, dann reden wir hier vom ganz anderen Level. Er ist jetzt schon ein Hall of Famer für mich. Er hat jetzt schon genug getan. Wenn er morgen aufhört, gehört er in die Hall of Fame. Er ist der beste deutsche Eishockeyspieler, den wir je gesehen haben. Und es ist, wie gesagt, er spielt auf einem anderen Level als irgendjemand anders, der jemals aus Deutschland gekommen ist.
So ist es. Die 1000 Punkte stehen ja auch nochmal wirklich für sich. Ich glaube, das werden wir alle. Er selbst hat auch gesagt, ich werde das, glaube ich, erst verstehen, wenn alles vorbei ist. Ich glaube, uns würde es genauso gehen, wenn du mit so einem Spieler aufwächst, also im Endeffekt, seitdem er in der Liga bist, das Ganze verfolgst, begleitest. Ich glaube, wir können alle erst wirklich begreifen, was es bedeutet, so einen Spieler live gesehen zu haben, wenn es dann mal vorbei ist. Ich kann mir vorstellen, so geht es vielen mit Wayne Gretzky so. Ich habe ihn nie live spielen sehen. Ich hätte alles dafür gegeben, ihn mal live zu sehen. Bei Leon haben wir das jetzt gerade. Ein Wort noch zu den Oilers. Sie sind jetzt ja zurück auf einem Playoff-Platz, also vielleicht auch ein kleines Zwischenzeugnis an das Team selbst. Sie haben sich wieder ein bisschen gefangen in Edmonton. Ob das jetzt was mit dem Torhüter-Trade zu tun hat, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Aber ich glaube wirklich, Sorgen um eine Playoff-Teilnahme müssen wir uns nicht machen, oder, bei den Oilers?
Jetzt nochmal ganz kurz zurück, also den Vergleich mit Wayne Gretzky, den möchte ich jetzt beim Leon wegnehmen. Den Druck will ich gar keinem auferlegen, weil das darf man nicht, das ist Blasphemie. Nein, aber die Edmonton Oilers, im Endeffekt war es, glaube ich, doch so zu erwarten. Dafür ist die Qualität der Mannschaft, vor allem der Topspieler in Edmonton, viel zu hoch. Sie haben wieder einmal jetzt in den letzten paar Wochen gezeigt, was sie zu leisten imstande sind. Und sie sind eine Mannschaft, die mit Sicherheit sogar wieder zum absoluten Favoritenkreis um den Stanley Cup dazugezählt werden muss. Wir sehen selber, was im Westen los ist, mit Colorado, mit Dallas, mit Vegas, hast du da unglaublich starke Mannschaften. Ich glaube, das Gefälle im Westen ist sehr viel höher als im Osten, aber um die Playoff-Teilnahme der Edmonton Oilers müssen wir uns keine Gedanken machen. Frage ist nur, wie kommst du aus diesen erheblich schweren ersten und zweiten Runden raus? Aber wie gesagt, sie haben es ja in der Vergangenheit schon bewiesen. Ja, und ich glaube, der innere Trieb, den diese Mannschaft hat, vor allem ihre Top-Leute, der wird nochmal einen Teil dazu tun, dass vor allem am Ende der Saison nochmal ein Gang nach oben geschalten werden kann.
Schauen wir weiter zum nächsten deutschen NHLer, Tim Stützle. Also wie gesagt, da würde ich wirklich Bestnoten in sein Zwischenzeugnis reinschreiben. 37 Spiele, 19 Tore, 21 Assists, macht 40 Scorer-Punkte. Er ist Top-Torjäger und Top-Scorer bei den Ottawa Senators. 3 Game-Winning-Goals schon, Bestwert bei Ottawa. Gute Schusseffizienz auch, knapp 20%. Also das heißt, fast jeder fünfte Torschuss ist ein Treffer bei Tim. 55,1% Face-Offs, das ist schon 3 Seite-Lesk, um es mal so zu sagen. Und vor allem defensiv hat mich Tim wirklich überrascht in der Saison. Stark verbessert, auch mehr Verantwortung übernommen, Plus-Minus von +3, 65 Hits, viertbester Wert bei Ottawa, 26 Blocks, siebtbester Wert bei Ottawa. Und das ist ja eigentlich bei dem Spieler, der ja eher für Offensive, für die künstlerischen Elemente da ist, spielt auch Unterzahl. Ist das, Stefan, für dich auch der beste Tim Stütze, den wir je gesehen haben?
Das ist auf jeden Fall der kompletteste Tim Stütze, den wir zum jetzigen Zeitpunkt gesehen haben. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht, was seine Führungsqualitäten angeht. Und er hat vor allem für Ottawa zu einem Zeitpunkt, wo die Situation sehr schwierig war mit der Verletzung von Brady Tkachuk, eine Rolle innerhalb der Mannschaft. Also über die Kabine kann ich natürlich nicht sprechen. Ich gehe aber davon aus, dass es dort auch passiert ist. Aber vor allem auf dem Eis eine Rolle übernommen, die er bis jetzt so noch nicht gezeigt hat. Er hat eine Führungsrolle übernommen, er ist vorne weggegangen in allen Situationen des Spiels, egal ob offensiv oder defensiv, egal ob in den Ecken vor dem Tor. Er hat sein ganzes Level meiner Meinung nach nochmal komplett nach oben geschraubt und klopft jetzt meiner Meinung nach so langsam an dem Superstar-Status an.
Ottawa steht momentan unterm Strich, der für die Wildcard-Plätze qualifizieren würde, aber es ist so unfassbar eng in der Eastern Conference. Also der letzte Wildcard-Platz, das sind die Florida Panthers mit 42 Punkten. Dann hast du 3 Mannschaften, die auch 42 haben und dann 3 Mannschaften mit 41, dann 40 und Ottawa steht bei 41, also ist in diesem Verfolgerfeld mit dabei. Tim hat letztens gesagt, sie haben sich ein bisschen einfacher vorgestellt, nachdem sie letztes Jahr in den Playoffs waren, aber das Gegenteil war der Fall. Es ist sehr viel schwerer geworden. Also ein Selbstläufer ist es auf gar keinen Fall, aber dass es ein bisschen schwerer wird, hat mich dann doch überrascht. Wie schwer wird es denn für die Senators, da reinzukommen?
Ich glaube, extrem schwer. Was jetzt vielleicht gar nicht mal so sehr mit ihrer Qualität zu tun hat, sondern mit der allgemeinen Qualität der Eastern Conference, was das Tabellenbild angeht. Ich meine, ich glaube, im Augenblick ist der Letztplatzierte in der Eastern Conference, wie du, bei 38 Punkten und ich glaube, der letzte Wildcard-Spot steht bei 42. Also wir reden ja über einen 4-Punkte-Unterschied. Das sind 2 Spiele für 10 Mannschaften. Also da kann noch so viel passieren, dass es aber natürlich extrem schwer wird. Du kannst ja eigentlich keine schlechte Phase erlauben. Muss grundsätzlich immer punkten und es wird sehr, sehr hart werden und es wird auch meiner Meinung nach vor allem im Osten einige Überraschungen geben von Mannschaften, die reinkommen, Mannschaften, die es nicht schaffen. Ein so enges Rennen nach der Hälfte der Saison kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen habe.
Ja, aber das macht es ja gerade so unfassbar spannend. Und eine Mannschaft, die momentan vorne weg marschiert, zumindest in der Atlantic Division, das sind die Detroit Red Wings. Und da spielt in Motown sozusagen Moritz Seider, der auch eine unfassbar starke Saison spielt. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben immer bei den deutschen NHL-Nern davon geredet, dass Dreisaitl ganz oben steht. Und danach war erstmal eine Riesenlücke. Und dann kamen viele andere gute Spieler. Ich finde, diese Lücke ist kleiner geworden. Und das liegt nicht daran, dass Leon jetzt abgebaut hätte. Im Gegenteil, die Jungs hinter ihm sind einfach noch stärker geworden. Und ich würde Moritz Seider da genauso mit reinnehmen. 40 Spiele bis hierhin, 7 Tore, 23 Assists, macht 30 Punkte für den Verteidiger wohlgemerkt. 6 bester Wert unter allen Abwehrspielern in der NHL. Und er ist Kurs auf ein Karrierejahr, hochgerechnet wären es 61 Punkte. Das hat er bis hierhin noch nicht geschafft. Und defensiv, wie immer typisch Seider, muss ich sagen, 69 Hits, 16 bester Wert in der gesamten Liga, 87 Blocks, 7 bester Wert in der NHL. Dazu eine Plus-Minus von plus 12. Und es gibt schon die ersten Stimmen, Stefan, die sagen, er ist ein heißer Kandidat, sowohl für die Norris Trophy, also der Pokal, die Trophäe, die an den besten Abwehrspieler der Saison verliehen wird, als auch für die Hart Trophy, also für den MVP Award. Da ist die Konkurrenz sehr, sehr groß, das muss man schon auch sagen. Würdest du den Stimmen zustimmen? Ist Mo schon soweit, ganz oben anzugreifen?
Also ich muss jetzt wahrscheinlich, die deutschen Zuschauer oder die deutschsprachigen Zuschauer werden sich jetzt denken, dass wir hier nur einem Beteiligten Honig ums Maul schmieren wollen, aber man muss einfach sagen, der Fakt ist, dass Timmy Stützle und Moritz Seider Riesenschritte nach vorne gemacht haben dieses Jahr. Und klar gibt es diese Stimmen im Augenblick, was den Mo angeht, mit Norris Trophy, auch ich habe auch schon MVP gehört. Jetzt muss ich aber dazugeben, das hat unglaublich viel mit dem Erfolg seiner Mannschaft zu tun. Wenn die Detroit Red Wings am Ende der Saison immer noch auf 1 sind, ihre Division gewinnen und locker in die Playoffs einziehen, dann muss man sich um Mo Seider für diese Trophäen auch Gedanken machen, weil er einfach Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist in Detroit. Es geht ja bei der Trophäe des MVP zum Beispiel, geht es ja wirklich darum, wer hat den größten Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. Und die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe von Detroit, muss ich ganz klar sagen, nimmst du Moritz Seider aus dieser Mannschaft raus, ist Detroit im Augenblick nicht Erster. Dafür ist seine Rolle viel zu groß, sowohl offensiv als auch defensiv vor allem. Er spielt wirklich in jeder Situation, Überzahl, Unterzahl, 6 gegen 5, 5 gegen 6, 3 gegen 3 Overtime. Sein Trainer hat ihn beschrieben, hat gesagt, es ist wie ein Dieselmotor, der hört einfach nicht auf, der läuft und läuft und läuft, und genau so spielt Moritz Seider auch. Er hat eine unglaubliche Reife in seinem Spiel für einen 24-jährigen Spieler, und er ist ein Spielertyp, den ich so schon lange nicht mehr gesehen habe. Die Verteidiger in der NHL haben sich in den letzten paar Jahren verändert. Wir reden unglaublich viel über Cale Makar, über Quinn Hughes, über Hudson, über alle diese wirklich unfassbar guten Schlittschuhläufer, offensiv, die eigentlich schon fast als vierter Stürmer spielen und aufgrund ihrer schlittschuhläuferischen und technischen Fähigkeiten, die sie ganz klar haben, das Spiel kontrollieren. Mo Seider kontrolliert sein Spiel auch, aber auf eine andere Art und Weise. Mo Seider für mich fällt mehr in die Kategorie, ich weiß nicht, jetzt, das ist ein Riesenvergleich, aber er ist nun mal für mich auf dem Weg dorthin. Das ist für mich mehr in die Richtung Chris Pronger. Ein Verteidiger, der alles kann, der sowohl offensiv Akzente setzen kann, aber vor allem defensiv mit Härte, mit Physis, mit Schussblocken ein Spiel kontrollieren kann. Und da auf dem Weg ist Mo Seider jetzt. Wir haben meiner Meinung nach einen Verteidiger in dieser Form schon länger nicht mehr gesehen, weil sich das Spiel ein bisschen verändert hat, und er bringt so ein bisschen was zurück, was ich sehr gut kenne aus meiner Zeit noch und den Jahren danach, und macht unglaublich viel Spaß, ihm zuzuschauen im Augenblick.
Ende die Durchstrecke von Detroit. Die Red Wings waren jetzt 9 Jahre in Folge nicht in den Playoffs. Jetzt sind sie gerade Erster. Ich meine, du hast es gesagt, kann sehr, sehr schnell gehen, nach oben und unten. Aber glaubst du, es ist soweit, dass die Durchstrecke jetzt mal abreißt?
Ohne großen Druck aufbauen zu wollen, muss sie reißen. Weil sonst muss man sich wirklich Gedanken machen, ob der Weg der richtige ist, der im Augenblick gegangen wird. Man hat sich sehr viel Zeit genommen für diesen Umbruch. Man hat sich durch den Draft selber wieder neu aufgestellt. Nicht wirklich durch Free Agency, sondern durch die eigenen Talente. Aber es ist jetzt einfach die Zeit so, der Zeitpunkt ist gekommen, wo es funktionieren muss. Du musst mit Detroit dieses Jahr in die Playoffs. Und wenn du nach der Hälfte der Saison auf Platz 1 deiner Division stehst, ist alles andere eine Enttäuschung.
Schauen wir nach Utah. Da spielt JJ Peterka 39 Spiele, 14 Tore, 13 Assists, macht 27 Punkte, schon zwei Game-Winning-Goals, zweitbester Torjäger bei Utah, viertbester Scorer bei Utah. Und es scheint, er passt perfekt in dieses auf Tempo gebaute System des Mammoth. Und auch hier die große Frage, Utah war noch nie in den Stanley Cup Playoffs. Ballert er den Mammoth ja, zum historischen ersten Einzug?
Möglich. Wird sehr, sehr schwer werden. Utah kämpft auch im Augenblick mit ein paar Verletzungen von Schlüsselspielern wie Logan Cooley. Aber sie haben eine Chance. JJ tut seinen Teil dazu bei, kein Thema. Ich glaube, er persönlich hätte sich vielleicht sogar ein bisschen mehr erhofft zum jetzigen Zeitpunkt von dieser Saison. Auch was die Punkteausbeute angeht. Ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin bei ihm. Er ist auf dem besten Weg, wieder 30 Tore zu machen, aber die hat er letztes Jahr auch schon gemacht und ich bin schon, glaube schon, dass er noch einen weiteren Schritt nach vorne gehen wollte und vielleicht auch mal an die 40 kratzen wollte. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei der Hälfte der Saison. Ein Vereinswechsel dauert auch immer ein bisschen, um sich zurechtzufinden, auch im Privatleben natürlich in einer neuen Stadt, neue Umgebung, neue Organisation. Da musst du erst einmal deinen Weg finden, deinen Platz finden und das macht er jetzt im Augenblick und wie gesagt, im Großen und Ganzen er ist ein extrem solider NHL-Spieler, aber ich glaube schon, dass er auch ein bisschen höhere Erwartungen hat als das, was er bis jetzt in Utah gezeigt hat.
Dann schauen wir auf Nico Sturm von den Minnesota Wild. Er hat es 17 Spiele gemacht, lag daran, dass er von der Rücken-OP zurückgekommen ist. 2 Tore, 4 Assists, 6 Punkte. Muss dazu sagen, er ist ja kein Scorer-Typ, sondern eher der Typ harter Arbeiter. Das zeigt er auch 15 Hits, 9 Blocks in diesen 17 Spielen. Face-offs gut, 50,6%, plus-minus positiv, +3, kriegt viel Eiszeit in Unterzahl, ist da ein gefragter Mann. Und er versprüht, das muss ich wirklich sagen, was du siehst aus Minnesota, was die Wilds so raushauen, immer gute Laune, ist da nach wie vor Vorbild, harter Arbeiter. Und Minnesota ist ja auch auf einem sehr, sehr guten Weg. In dieser brutal schweren Central Division, wo du die Colorado Avalanche hast, wo du die Dallas Stars hast, spielt sie jetzt die dritte Geige. Und zwar eine richtig gute dritte Geige. Wie siehst du die Kombination mit Sturm, der jetzt wieder fit ist, sollte den Wild eigentlich auch nochmal einen extra Push geben?
Auf jeden Fall. Ich glaube, er ist ein Spieler, auf den sie setzen. Ein Spieler, den von dem sie der Meinung waren, dass sie diese Sorte Spieler gebraucht haben, um den nächsten Schritt zu gehen. Minnesota hat natürlich mit Quinn Hughes jetzt zugeschlagen, noch den zweitbesten Verteidiger der Liga, meiner Meinung nach, noch dazugeholt. Sie sind eine Mannschaft, die dieses Jahr davon ausgeht, dass sie eine wirklich reelle Chance haben, weit zu kommen. Und ich glaube, es ist von der Organisation her doch so, dass Nico Sturm wichtiger Bestandteil dieser Situation ist. Er ist sonst hätten sie ihn nicht zurückgeholt. Sie hatten ihn ja schon mal in ihrer Karriere, in seiner Laufbahn. Er ist gegangen. Und jetzt, wo sie die Chance hatten, haben sie ihn sich zurückgeholt. Was natürlich davon spricht oder was uns zeigt, wie viel sie von ihm halten. Und der Nico ist ein absolutes Vorbild in der Kabine, im Kraftraum, auf dem Eis, im Training, im Spiel. Er ist genau das, was du brauchst, wenn du eine Mannschaft zusammenbauen willst, die wirklich eine Chance haben soll, etwas zu gewinnen. Er erfüllt seine Rolle mit sehr viel Stolz und er macht das sehr, sehr gut. Und von daher, wie gesagt, ist er, glaube ich, für sich in seiner Karriere zum jetzigen Zeitpunkt am richtigen Platz.
Und vor allem jetzt auch eine neue Situation. Zuletzt ja zweimal Stanley Cup Champion geworden, nachdem er zu einem Cup-Contender getradet wurde. Jetzt spielt er plötzlich selbst bei einem, zumindest spätestens seit dem Quinn Hughes Trade. Bin gespannt. Last but not least, Philipp Grubauer. Wir haben ja einen sehr, sehr guten Torhüter auch noch drüben beim Seattle Kraken. 12 Spiele gemacht in der Saison, 6 Siege, das ist ja immer deine Lieblingsstatistik bei den Torhütern, Stefan. Ich schaue da eher immer auf die Fangquote, 91,7%, ist auch sehr gut, Gegentorschnitt 2,44. Und in Seattle ist es so, die Aufteilung ist 2/3 der Spiele bekommt Joey Dacor, der hat schlechtere Werte als Grubauer. Grubauer bekommt 1/3 der Spiele Aber er hat einen Formhoch. In der letzten Woche 2 Spiele, 2 Siege, Gegentorschnitt von 1,0 und 97,3% Fangquote. Also Grubis Formkurve zeigt steil nach oben. Glaubst du, dass er jetzt mehr Chancen bekommt, also Einsatzchancen sich zu zeigen, als zu Beginn der Saison? Und glaubst du, dass er Dacor in der Saison noch verdrängen kann?
Das glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sich da in den nächsten paar Wochen wirklich was verändern wird. Seattle hat mit Sicherheit einen Plan, was ihre Torhüter angeht. Aber je näher wir dann an die Playoffs kommen, je näher wir dann zu dem Punkt kommen, wo es auch darum geht, zu sehen, ob man in die Playoffs kommt oder nicht, wird mit Sicherheit der bessere Torhüter von beiden spielen. Im Augenblick ist es statistisch gesehen, es ist der Grubi, und ich hoffe, dass das so bleibt für ihn. Ich hoffe, dass das so bleibt für unsere Nationalmannschaft. Wenn er in dieser Form zur Olympia kommt, sind wir alle sehr zufrieden. Und ich freue mich für ihn, weil er schon in den letzten 2 Jahren auch in Seattle eine sehr harte Zeit durchgemacht hat und diese Zeit aber absolut meiner Meinung nach mit Bravour gelöst hat. Es wäre einfach gewesen für ihn, letztes Jahr die beleidigte Leberwurst zu spielen, in die AHL zu gehen, nichts zu tun. Genau das Gegenteil ist passiert. Er hat sich gesagt, für sich selber auch und für die Organisation ist okay, ich arbeite hier unten an meinem Spiel, ich werde das Problem für euch lösen, indem ich einfach härter arbeite, besser spielen werde und ich komme zurück. Und genau das macht er jetzt. Seine Werte sind hervorragend und ich hoffe auch, dass das von Organisationsseite dann auch dementsprechend honoriert wird, wenn es darum geht, wer wann spielt.
Ja, er ist ja auch ein Mann für die wichtigen Spiele. Hat er ja ganz oft gezeigt. Das freut uns für Olympia natürlich. Und vielleicht für die Playoffs. Die einzige Frage, die noch übrig bleibt, Stefan, kommt der Kraken rein in die Playoffs? Lange sah es jetzt nicht so aus. Zuletzt 4 Siege in Folge. Also auch da ist der Trend your friend, wie es so schön heißt. Aber abgerechnet wird zum Schluss. Was glaubst du?
Leider nein. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen werden. Ich hoffe, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Ich möchte alle deutschen Spieler in den Playoffs sehen. Aber so wie bis jetzt die erste Saisonhälfte verlaufen ist, glaube ich, fehlt es Seattle an Tiefe, um im Endeffekt am Ende der Saison Wörtchen mitzureden. Also ich glaube nicht, dass Seattle in die Playoffs kommen wird.
Dann verteilen wir unsere verbalen Zwischenzeugnisse und klappen das Kapitel zu und machen gerne das nächste auf. Ich hatte es eben schon gesagt, wir hatten viele Gäste, die AHL-Erfahrung haben zuletzt mit David Wolf, mit Maxi Suber, mit Julian Lutz. Es kamen sehr viele Zuschriften, also ich habe zumindest sehr viele Nachrichten bekommen zum Thema AHL. Auch sehr, sehr konkrete Fragen, wenn wir gleich dazu kommen. Stefan, du kennst ja auch beide Welten. NHL gespielt mit den Washington Capitals, AHL gespielt mit den Portland Pirates. Also wenn es jemand wissen muss, dann du. Eines dieser konkreten Fragen, die war vor allem nach diesem finanziellen Aspekt, den wir ja zuletzt auch ein bisschen angerissen hatten in den letzten Ausgaben. Wie genau läuft das ab? Wann bekommst du was? Wird das monatlich, wöchentlich oder Tagessatz bezahlt? Solche Fragen kamen rein. Ja. Und wie ist der Unterschied zur NHL auch?
Das sind Tagessätze. Dein Gehalt wird aufgeteilt auf die Tage, die du in, sag ich jetzt, der NHL verbringst oder in der AHL verbringst. Dann wird dein Jahresgehalt in der NHL genommen und wird dann, glaube ich, auf, ich will jetzt nicht lügen, es sind, glaube ich, 172 Tage oder so dauert eine reguläre Saison. Und daraufhin wird dein Gehalt aufgeteilt. Und wenn du von Montag bis Donnerstag in der NHL spielst, kriegst du die Tagessätze in dem Sinne von der NHL. Und wenn du dann 2 Tage in die American Hockey League gehst, dann wird dein American Hockey League Gehalt genommen, was jetzt, sage ich, das sind $100,000 pro Saison. Und die werden aufgeteilt auf die Tage, die so eine NHL-Saison dauert. Und an den Tagen verdienst du dann dein American Hockey League-Gehalt. Also so wird das aufgeteilt. Es geht nach Tagessätzen, genau. Und ja. Und die Unterschiede sind immer noch sehr, sehr groß. Sie sind bei weitem nicht mehr so groß wie früher. Du hast deine Rookie-Verträge, deine 3 Jahre Einstiegsverträge, in denen das Gehalt ganz, ich glaube, das Minimum NHL-Gehalt sind ungefähr 752 oder 725.000 Dollar, lass es $750,000 brutto im Jahr sein und bei Einstiegsverträgen liegt das maximale Gehalt in der American Hockey League, glaube ich, bei $90,000 brutto pro Saison. Ja.
Boah, das ist ein Unterschied. Ja. Das ist
ein Riesenunterschied. Früher waren die Unterschiede noch größer. Mein erster Vertrag damals waren $225.000 brutto in der NHL und mein erstes Jahr in der American Hockey League habe ich verdient $28.000 brutto pro Saison.
Okay, das ist Wahnsinn. Das war ist wirklich so, Wahnsinn.
Es war ein großer Unterschied zur damaligen Bundesliga, muss ich offen zugeben. Also ich hätte damals in Deutschland wesentlich mehr Geld verdienen können, aber das war ja, es ging mir damals nicht ums Geld.
Ja, geht es, glaube ich, den meisten, die ja hoffen, irgendwann in die NHL noch zu springen, glaube ich, ganz genauso. Stefan, es spielt auch einen großen Unterschied, wo du eine Verletzung erleidest. Das hört sich jetzt auch ein bisschen kitschig an, sage ich mal. Aber wie ist es dann da? Weil im Endeffekt, wenn du dich verletzt in der NHL, wirst du ja von der Spielergewerkschaft NHLPA gezahlt. Und ich habe das mal von dem Spieler, dessen Namen kann ich jetzt nicht nennen, mal gehört, der gesagt hat, dir kann nichts Besseres passieren, als wenn du dich in der NHL verletzt und nicht in der AHL, weil da gibt es große Unterschiede. Kannst du das ein bisschen erklären?
Ja, je nachdem, wo du dich verletzt. Du kannst, wenn du dich verletzt, kannst du nicht weggeschickt werden. Sprich, wenn du eine langfristige Verletzung in der NHL hast, können sie dich zu dem Zeitpunkt nicht in die American Hockey League schicken, um dein Gehalt zu drücken, sondern du musst in der Zeit in der NHL bleiben, sprich NHL-Gehalt verdienen. Ich kenne auch einen Spieler, der ein NHL-Spiel gemacht hat und sich in dem NHL-Spiel, glaube ich, das Kreuzband gerissen hat. Also der hat dann für den Rest der Saison sehr viel besser verdient als davor. Ist zwar in dem Sinne, dass du willst es nicht, aber das sind klar die Regeln. Dasselbe ist, wenn du dich in der AHL verletzt, dann kannst du zwar nach oben geholt werden zur Therapie und sonst irgendwas, aber offiziell bist du weiter im AHL-Kader für die Zeit und verdienst auch AHL-Gehalt. Also es kommt wirklich darauf an, wo du dich verletzt und was dann dort passiert. Und das ist dann, hat dann natürlich auch einen Einfluss auf dein Gehalt, logischerweise, das ist klar.
Wie durchgängig ist denn dann diese Barriere zwischen NHL und AHL? Also wenn du einen One-Way-Vertrag hast, dann musst du immer über den Waiver, also sprich andere Teams können dich quasi ohne einen Gegenwert zu liefern, einfach abgreifen. Aber es gibt ja auch so Ausnahmeregeln. Du hast ja zum Beispiel diese Conditional Loans, also du kannst ja irgendwie nach Verletzungen den Spieler auch verleihen. Ja. Wie genau ist das geregelt?
Also in den ersten 3 Jahren in deinem Rookie-Vertrag musst du nicht durch die Waivers. Das heißt, da kannst du immer, egal wann und wie, nach unten geschickt werden und kein anderer Verein hat Zugriff auf dich. Da geht es um die Spielerentwicklung logischerweise. Danach musst du durch Waivers, heißt jeder andere Verein kann dich, kann sich deine Rechte sichern, kann dich übernehmen. Da gibt es dann aber auch wieder ganz klare Regeln. Du darfst also zum Beispiel, wenn du auf Waivers genommen wirst von einem anderen Verein, muss der dich wieder einen bestimmten Zeitraum in der NHL behalten, darf dich nicht sofort in die AHL schicken. Ansonsten hat der Verein, der dich verloren hat, wieder sofortigen Zugriff auf dich. Also da gibt es unglaublich viele Regeln, viele komplizierte Regeln auch, die aber eigentlich alle zum Schutz des Spielers da sind, was das angeht. Es gibt sogenannte Conditioning Assignments, das heißt, wie gesagt, wenn du eine lange Verletzung gehabt hast, darfst du für ein Maximum von 14 Tagen in die American Hockey League geschickt werden, ohne dass du durch den Waiver Wire musst, musst dann aber nach 14 Tagen sofort wieder nach oben kommen. Da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Regeln. Ich glaube, der Weg von oben nach unten ist inzwischen anders, als er noch zu meiner Zeit war. Also ganz, ganz selten gab es früher Spieler, die keine Zeit in der American Hockey League verbracht haben, egal wann und wie du gedraftet worden bist. Grundsätzlich hat jeder in der American Hockey League angefangen. Ich habe auch Situationen gehabt. Ich hatte mal eine Situation, ich glaube, sowas passiert heutzutage auch nicht mehr, aber ich hatte mal eine Situation, ich glaube, in meinem 10. oder 11. NHL-Spiel haben wir gegen Philadelphia gespielt. Das Spiel ging, glaube ich, 2-2 aus. Ich hatte ein Tor, ein Assist, war erster First Star of the Game. Bin in die Kabine gegangen, habe mich natürlich wunderbar gefühlt, habe mir gedacht, ey, die Welt gehört dir, hat mich mein Trainer gesehen. Weiß ich nicht, ob ich mich dann seiner Meinung nach, ob ich zu fröhlich war oder sonst irgendwas. Dann hat er mich kurz ins Büro gerufen und hat gesagt, hey, hast toll gespielt heute, super, alles klar, pack deine Sachen, du gehst jetzt für ein Wochenende in die American Hockey League, weil sonst wird der Kopf wieder zu groß. Und dann waren wir wieder eine Woche weg, hat in der American Hockey League gespielt und dann bin ich wieder zurückgekommen. Also es ist früher anders benutzt worden. Es war ganz eindeutig ein Druckmittel zu meiner Zeit. Also mein Trainer hat damals immer ganz klipp und klar zu mir gesagt, er möchte, dass ich jeden Tag Angst habe davor, dass er mich in die American Hockey League schickt. Ich sollte jeden Tag mit der Angst arbeiten, dass, wenn ihm irgendwas nicht gefällt oder ich schlecht spiele, dass ich dann weg bin. Das war sein Druckmittel, das war seine Art und Weise, mich zu motivieren oder zu versuchen, das Beste aus mir rauszuholen. So wird das heutzutage nicht mehr gehandhabt. Es haben sich auch ein paar Regeln verändert, was das angeht. Du kannst auch nicht mehr wild 15 Mal pro Jahr hoch und runter geschickt werden oder so, aber das war früher alles gang und gäbe. Also du bist früher hin und her gerast wie ein Wahnsinniger. Mal ein Wochenende hier, dann mal ein Wochenende da. Das war einfach, da war die Regel auch anders. Ich glaube, da gab es auch noch mehr Plätze in der NHL. Das spricht, du hattest mehr Spieler dort. Jetzt ist es reduziert worden. Also es ist alles sehr viel humaner geworden und sehr viel mehr auch zum Schutz der Spieler hat sich das ins Positive verändert. Auf der anderen Seite, es war halt, wie es war damals und wir hatten so oder so viel Spaß und haben so und so viel dazugelernt und es war halt ein bisschen eine andere Welt, aber es ist auch, wie gesagt, heute oft so, wenn du verbringst eine gewisse Zeit in der American Hockey League und wenn du dann mal nach oben kommst, dann ist es eigentlich so, dass du oben bleibst. Das hat sich ein bisschen verändert. Wie gesagt, früher war das hoch und runter viel mehr gang und gäbe. Also viele von uns, sehr, sehr viele von uns sind ständig irgendwie hin und her gefahren.
Ja, wurde ja angeblich auch immer so ein bisschen verwendet, um zu sehen, wie man reagiert. Also ganz oft den Call-up quasi nicht zu geben, einfach um zu sehen, wie der Spieler reagiert. Ja. So wirklich verstanden habe ich das ehrlich gesagt auch nicht, das System.
Es war anders. Ich bin jetzt auf einer Seite im Geschäft, wo du halt auch, ja, wo du lernst tagtäglich dazu. Du musst die Leute anders behandeln. Wir haben inzwischen hoffentlich gelernt, dass wenn ich das Beste aus jemandem herausholen will, dass es dann eine bestimmte Art und Weise gibt, wie ich die Person behandeln muss. Wir haben inzwischen dazu gelernt, dass ich, wenn ich 25 Spieler habe, habe ich 25 verschiedene Personen in dem Raum sitzen, die ich auf eine bestimmte Art und Weise, ich kann nicht jeden gleich behandeln. Und früher war es halt doch so, dass du deine Gruppen, deine Veteranen gehabt hast, die sind auf eine Art und Weise behandelt worden und die Rookies sind halt alle gleich behandelt worden. Und wie gesagt, diese Angst, dieser Druck, das war das Mittel dafür, um zu versuchen, dich zu deinem Maximum zu treiben. Das war jetzt auch nicht bei jeder Organisation so, aber es war halt bei meiner Organisation so. Und wie gesagt, das war auch kein Spiel in dem Sinne, sondern es ist mir ganz klipp und klar so erklärt worden. Diese Angst, diese tägliche Angst, nicht gut genug zu sein, die war gewollt. Die sollte so sein und so dachte man halt, kriegt man das Maximum aus dem Spieler raus. Und wie du da dann als 20- oder 21-Jähriger drauf reagierst, entscheidet dann im Endeffekt, ob du 10 Jahre in der NHL spielst oder so wie ich halt nur 1,5 Jahre.
Wahnsinn. Du hattest eben schon gesagt, der Höchstwert in der AHL, was das Salär angeht, sind roundabout 90.000. Ja. Jetzt würde ich behaupten, in der DEL kannst du da deutlich mehr machen, insbesondere als Topspieler. Früher war es ja auch so, dass ganz viele DEL-Clubs immer wieder viele gute AHL-Spieler abgegriffen haben. Aber korrigier mich, wenn das falsch ist, Stefan, du bist für alle, die es noch nicht wissen, ich denke, es weiß jeder, bist ja Sportdirektor beim DEL-Club Nürnberg Ice Tigers. Es ist schwieriger geworden, in der AHL Spieler nach Deutschland zu holen. Warum ist das so?
Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es ist die Struktur einer NHL-Mannschaft hat sich dahingegen verändert, dass du deinen Superstars halt unglaublich viel Geld bezahlen musst heutzutage. Du hast ein Salary Cap, was es früher sowieso nicht. Zu meiner Zeit gab es kein Salary Cap. Also die Detroit Red Wings, die glaube ich, was war 97, 98 oder so, den Stanley Cup gewonnen haben, die hatten damals eine Gehaltsobergrenze von 80 Millionen Dollar oder so, was heutzutage wahrscheinlich hochgerechnet 140 sind. Aber es gab, wie gesagt, kein Salary Cap. Du konntest das alles aufteilen, wie du wolltest. Wenn dein Besitzer das Geld hatte und das ausgeben wollte, dann konnte er das. Jetzt hast du dein Salary Cap. Sprich, also ich weiß es nicht, was die Zahl im Augenblick ist. Sage, es sind 90 Millionen Dollar dieses Jahr. Diese 90 Millionen Dollar musst du dann auf deine Verträge eben aufteilen. Du musst schauen, wie du das Ganze machst. Und es ist halt doch inzwischen so, dass du Spieler hast, die 12, 13, 14, Kapil Kaprizov, 17 Millionen Dollar pro Saison verdienen. Das heißt, du hast für den Rest weniger Geld zur Verfügung. Du brauchst aber fähige Eishockeyspieler natürlich in dem Sinne. Und diese fähigen Eishockeyspieler, die du dann hast, die dir deine Tiefe für deine Organisation geben, sind 6, 7, 28-jährige Spieler in der American Hockey League. Und wenn du diese Spieler haben willst, dann musst du sie dementsprechend entlohnen. Sie verdienen vielleicht das Minimumgehalt in der NHL, 750.000 Dollar. Das heißt, das passt wunderbar in dein Salary Cap, in deine Gehaltsstruktur der NHL. Und wie gesagt, du bezahlst sie ja täglich, sprich, wenn sie nach oben kommen. Aber wenn du sie behalten willst, musst du anfangen, ihnen in der American Hockey League mehr Geld zu bezahlen, sodass viele Spieler inzwischen in der American Hockey League halt eben nicht mehr 60, 70, 90.000 Dollar brutto im Jahr verdienen, sondern 350, 400, 450, 500.000 Dollar brutto in der AHL verdienen, weil dieses Geld nicht gegen das Salary Cap zählt, sondern nur das NHL-Gehalt zählt gegen Salary Cap. Und so kann sich inzwischen jede Mannschaft 5, 6, 7 dieser Veteranen leisten, parkt die in der American Hockey League. Und sie wissen aber ganz genau, wenn sie in der NHL in eine Situation kommen, wo sie einen erfahrenen, guten Eishockeyspieler brauchen, dann können sie ihn nach oben holen. Er verdient nur 750.000 Dollar im Jahr. Wunderbar. Aber er ist sehr zufrieden mit seiner Situation. Er kriegt seine 5, 6, 10 Spiele in der NHL pro Saison, spielt den Rest der Zeit in der American Hockey League, verdient da aber inzwischen, wie gesagt, 400.000 Dollar im Jahr. Diese Zahlen gab es früher nicht. Früher gab es noch die IHL, hieß es, die International Hockey League. Die war auf demselben Level wie die American Hockey League, hatte aber mehrere, wie wir so schön sagen, Independent Teams, die kein NHL-Verein, keine Partnerschaft hatten mit einem NHL-Verein, die dann in Städten wie Orlando, San Francisco, Las Vegas gewesen sind, wo dann Spieler auch schon bis zu 150.000 Dollar im Jahr verdient haben. An schönen Orten, wunderbar, da war das auch toll, aber diese Liga gibt es nicht mehr. Die AHL-Struktur ist klar inzwischen, das ist eine Ausbildungsliga. Und wie gesagt, wenn du diese Leute dann haben willst, musst du ihnen diese Gehälter bezahlen. Und da bin ich auch ganz ehrlich, inzwischen gibt es in der AHL auch Organisationen, Städte, Henderson, Nevada, sprich Las Vegas, San Jose, LA, San Diego, Coachella, also Palm Springs. Wenn mir zu meinem damaligen Zeitpunkt jemand 400.000 Dollar gegeben hätte, um in Palm Springs Eishockey zu spielen, wäre ich wahrscheinlich in Amerika geblieben, gebe ich ganz offen zu.
Ja. Wie hat sich denn das Hockey verändert? Wir haben immer früher von der Knochenmühle AHL gesprochen und geschrieben. Viele Faustkämpfe, die sieht man teilweise ja nach wie vor. Ein bisschen weniger ist es trotzdem geworden, würde ich sagen. Was ist denn heute anders als früher in der American Hockey League? Du hast ja auch den Begriff Ausbildungsliga schon verändert. Also sehen wir weniger Knochenmühle, mehr Fancy Plays tatsächlich, oder ist das auch ein Irrglaube?
Nein, ich glaube, dass sich die Liga dementsprechend genauso verändert hat wie Eishockey im Allgemeinen. Die American Hockey League ist eine sehr, sehr junge Liga. Es ist eine reine Ausbildungsliga, wo es wirklich darum geht, den nächsten Schritt zu gehen, um sich für die NHL zu empfehlen. Das Eishockey hat sich einfach so verändert, dass die Spieler sind alle durch die Bank besser, als wir das waren. Was ihre schlittschuhläuferischen Fähigkeiten angeht, was ihre technischen Fähigkeiten angeht, sind alle besser ausgebildet, als wir das zu unserem Zeitpunkt gewesen sind. Das steht überhaupt nicht zur Debatte, meiner Meinung nach. Was vielen jungen Spielern heutzutage meiner Meinung nach fehlt, ist diese Eishockey-Intelligenz, Hockey-IQ, was meiner Meinung nach, und jetzt stehe ich wieder auf meiner Soapbox, aber das hat auch unglaublich viel mit der Gesellschaft im Allgemeinen zu tun. Es geht nur noch um Highlights. Du wirst, wenn du heutzutage in eine American Hockey League, in eine DEL, in eine DEL-2-Kabine läufst und fragst durch die Bank, wann das letzte Mal gewesen ist, dass sich ein Spieler ein komplettes Spiel angeschaut hat, im Gegensatz zu den Highlights, wirst du 99% der Spieler finden, die sagen, ich schaue mir nur Highlights an.
Ja.
Und genau so spielen sie Eishockey. Highlights. Es ist wie YouTube, Instagram. Es ist es fehlt die Eishockey-Intelligenz meiner Meinung nach zu wissen, wann ein Chip über die Bande die bessere Lösung ist als ein Toe-Drag im eigenen Drittel. Diese Eishockey-Intelligenz ist meiner Meinung nach ein bisschen verloren gegangen, weil die Spieler so viel bessere Fähigkeiten haben als wir, aber dadurch sind sie viel, viel risikobereiter und das ganze Spiel ist ein einziger Highlight. Aber Highlight auch im Sinne von Negativität, weil ich meine, wenn ich natürlich beim Spielstand von 2-1, 3 Minuten vor Schluss, vor meinem eigenen Tor der Meinung bin, ich kann 1-1 jemanden ausspielen und das klappt nicht, ja, dann ist das auch ein Highlight. Aber halt auf die falsche Art und Weise. Und das ist mir dadurch so ein bisschen verloren gegangen, vor allem in der American Hockey League, wo es ja wirklich darum geht, herauszustechen, wo es darum geht, zu zeigen, dass ich fertig und bereit bin fürs nächste Level. Und die Art und Weise, wie die Spieler heutzutage versuchen zu zeigen, ist Skill, ist Speed, ist technische Fähigkeiten. Früher waren die Rollen anders verteilt. Du wusstest ganz genau, wenn ich halt nun mal ein Tough Guy bin, dann komme ich nur als Tough Guy aus der Liga raus. Das heißt, ich habe das gemacht, was ich machen musste. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt haben wir nur 16 Mann im Kader gehabt, damals in der American Hockey League. Sprich, du hast 6 Verteidiger, 10 Stürmer, 2 Torhüter, also 18 Mann. Aber du hast immer nur mit 3 Reihen gespielt. Es war mit Sicherheit mehr eine Knochenmühle, was das angeht. Du brauchst ja nur musst ja nur die Strafzeiten anschauen. Ich habe vor ein paar Wochen mal mit jemandem drüber gesprochen. Ich hatte einen Spieler bei mir in der American Hockey League, Kevin Kaminski. Der hat 34 Spiele gemacht in der Saison, 35 Punkte und 283 Strafminuten. War damit noch nicht mal ansatzweise in den Top 10 der Liga, was Strafzeiten angeht. Also es war halt einfach eine andere Art Eishockey und eine wesentlich schlechtere Art Eishockey. Da brauchen wir uns also nichts vormachen. Es ist wesentlich besser geworden. Aber die Eishockey-Intelligenz der Spieler, und du siehst es auch im Nachwuchs meiner Meinung nach, die ist so ein bisschen verloren gegangen. Die können, wie gesagt, die können alle alles besser, als wir das konnten. Laufen besser Schlittschuh, die schießen härter, die haben bessere Hände. Aber was die Hockey-Intelligenz angeht, habe ich früher sehr viele, sehr viel intelligentere Spieler gesehen als heutzutage.
Okay, um das Thema abzuschließen, eine Frage noch. Wir haben ja einige AHLer in Nordamerika und jetzt gerade im Hinblick auf die anstehenden Olympischen Spiele 2026 kann ich mir vorstellen, dass da der eine oder andere auch mitfahren wird. Super, Lutz, Szymanski, Stachowiak, Tiefensee, um das Quintett mal zu benennen. Wie siehst du ihre Chancen, dass sie mitkommen und was glaubst du, was können sie aufgrund ihrer AHL-Erfahrung mit einbringen in einen Kader, was jetzt ein DEL-Spieler zum Beispiel nicht mit einbringen könnte?
Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil es auch eine unglaublich individuelle Frage ist. Dafür müsstest du jeden Spieler einzeln analysieren, müsstest die Position des Spielers analysieren und müsstest eben dann vergleichen, wo passt er gegebenenfalls in der Nationalmannschaft rein und welche Rolle soll er da bei dir übernehmen. Lukas Reichel müssen wir jetzt auch dazu nehmen, da er in Herbertsfeld spielt und ja sowieso schon für die Olympiade nominiert ist. Er wird mit Sicherheit dabei sein. Ein Stachowiak Wojtek ist in den letzten zwei Jahren ein absoluter Stammspieler gewesen in der Nationalmannschaft, bei den Weltmeisterschaften. Und er spielt eine sehr gute Saison bis zum jetzigen Zeitpunkt in einer sehr schwierigen Liga. Also ich sehe eigentlich überhaupt keinen Grund dafür, dass er nicht bei der Nationalmannschaft bei Olympia dabei sein sollte. Würde für mich wenig Sinn machen. Vor allem, wenn ich immer wieder dazu sage, wir holen Spieler aus der American Hockey League in die DEL, die wir hier als Stars verkaufen, die hier große Rollen bei uns übernehmen. Und wenn dann ein gestandener deutscher Nationalspieler von hier in die AHL geht, dann ist es oft so, als würden wir das sportlich als Rückschritt betrachten. Und das ist völlig falsch, meiner Meinung nach. Und von daher, wie gesagt, Stachowiak ist für mich gesetzt. Und die anderen, das sind alles junge Spieler, die ja auch bevor sie nach Nordamerika gegangen sind, noch nicht wirklich Stammspieler in der Nationalmannschaft waren. Von daher ist das eine sehr individuelle Entscheidung, die der Harry Kreister treffen muss, zusammen mit seinem Trainerstab. Und es wird wirklich darum gehen, wer kann bei Olympia in so einem kurzen Turnier die Rollen, die anfallen, am besten ausfüllen. Und wie gesagt, ein Maxi Zuber spielt eine tolle Saison bis jetzt. Samanski spielt eine tolle Saison. Reicht es, um auf den Olympiazug aufzuspringen? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das muss der Harry dann entscheiden.
Lassen wir uns überraschen. Relativ früh im neuen Jahr soll es dann ja bekannt gegeben werden. Ja, ich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Also Stefan, vielen lieben Dank schon mal für deine tiefgehenden Einblicke in die AHL. Das muss jetzt einfach mal sein. Wir haben ein Team to watch für diese Ausgabe, wie schon in den letzten. Und ich muss mich kurz kneifen. Es sind die Buffalo Sabres. Also wenn ich eins gedacht hätte, dann, dass sie bei unserem Team to watch nicht auftauchen werden in dieser Saison. Aber siehe da, aktuell 37 Spiele gemacht. Fünfter in der Atlantic Division, punktgleich mit einem Wildcard-Spot, also mit den Florida Panthers. Und nach hinten, ich hatte es eingangs auch schon gesagt, auch punktgleich mit den Devils und Rangers. Sie sind sehr heimstark, 12 Heimsiege, 12-5-2 ist da ihre Bilanz und sie sind super in Form. 8 Siege in Folge seit dem 9. Dezember, das beste Team der Liga mit der besten Defensive, 1,88 Gegentore im Schnitt. Soliden Special Teams, du rechnest die immer gerne zusammen, da wären es 102,7, Stefan. Und sie haben die 6 meisten Blocks mit 152, das sind 15,8 Blocks pro 60 Minuten, also auch das ist ein starker Wert. Es kommt nicht von ungefähr, aber woher kommt es denn tatsächlich, diese plötzliche Leistungsexplosion an den Niagara-Fällen?
Also, ich meine, dass da talentierte Spieler im Kader sind, das wissen wir ja. Ich glaube, mit Tage Thompson, Owen Power, Rasmus Dahlin, hast du ja wirklich Jungs auch, die Eishockey spielen können, so dass wir ja oft genug hier gesessen sind und gesagt haben, was passt denn hier nicht, warum? Ich glaube, man muss ganz klar dazu sagen, dass ein großer Anteil oder Anteil, dass ein Punkt die Rückkehr von Josh Norris ist, der als Top-Mittelstürmer in der Mannschaft angedacht war, sich leider wieder verletzt hat und jetzt zurückgekommen ist und sehr, sehr gutes Eishockey gespielt, der ihnen natürlich eine extra neue Waffe gibt, nochmal, was die Offensive angeht, mehr Tiefe gibt. Also der hat, glaube ich, einen großen Anteil daran. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, hat der Wechsel auf der General Manager-Position was damit zu tun? Welche Worte hat Jarmo Kekäläinen gefunden bei seiner Ansprache, die anscheinend doch ein Feuer entfacht haben, bei den Spielern auch, das jetzt zu dieser Leistungsexplosion führt? Wir haben oft genug darüber gesprochen, Buffalo hat eine, ja doch, muss man klar so sagen, bewiesenermaßen eine furchtbare Kultur, was ihr Eishockey angeht. Wenn du 14 Jahre hintereinander nicht in den Playoffs bist, wenn du, ich habe letztens die Statistik gesehen, seit Terry Pegula die Buffalo Sabres gekauft hat, ich glaube es war im Jahr 2012, 5 General Manager, ich glaube 7 verschiedene Kapitäne, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Head Coaches, auch 8 oder 9 verschiedene Head Coaches, 28 verschiedene Torhüter in dieser Zeit, die mindestens ein Spiel gemacht haben.
Wie sagt man so schön? Konstanz geht anders.
Der Fisch fängt am Kopf zu stinken an. Ist das ein Sprichwort? Schon, gell? Buffalos Problem ist der Besitzer. Es ist so. Das sage ich jetzt einfach so fertig aus. Und Jarmokek Alainen ist sein General Manager. Ja, und Jarmokek Alainen ist der erste General Manager, den Terry Pegula seit dem Kauf der Buffalo Sabres angeheuert hat, der schon mal General Manager gewesen ist. Alle anderen, die er dazu geholt hat, waren immer das erste Mal in dieser Position. Und das ist einfach kein Rezept für Erfolg. Hoffentlich hat er jetzt endlich verstanden, dass er eine Person in diese Position bringt und ihn einfach auch mal arbeiten lässt. Wenn ich natürlich sehe, dass er dann 3 Tage später beim Training an der Bande steht, dann als Besitzer, dann fragst du dich natürlich wieder, ja, gut, er schafft an, er gibt das Geld, er kann machen, was er will mit der Situation, das ist seine Mannschaft, aber ich glaube, die Resultate sprechen für sich selber und wenn er nicht lernt, sich rauszuhalten, so leid mir das jetzt tut, wenn ich das so sagen muss, aber so lange wird das in Buffalo auch nichts werden.
Aber wie kriegst du so eine Kultur geändert? Ich kann mir vorstellen, das ist mit das Schwierigste. Du kannst ja auf Schwächen in der Aufstellung reagieren. Dann nimmst du einen Trade, nimmst, was weiß ich, wenn du einen Stürmer brauchst, tradest ihn für den Verteidiger. Wenn du sagst, ich brauche einen neuen Impuls auf der Trainerposition. Das sind ja alles Puzzleteile, die relativ schnell angegangen sind. Aber ich glaube, eine Kultur, das muss ja über Jahre wachsen. Da muss irgendwas entstehen. Ich glaube, das kann man auch gar nicht erzwingen. Das muss von selbst passieren, dass die Kabine ein Ort ist, in den du gerne kommst und so weiter. Also kann sich sowas überhaupt so schnell ändern? Wie gesagt, du hast schon gesagt, der GM-Wechsel kann was damit zu tun haben, aber wir hatten es in so vielen Episoden, dass ja die Lage in Buffalo direkt vergiftet war. Also Spieler wollten getradet werden, wollten weg von den Sabres. Wie schnell kann sich sowas ändern, so eine Kultur?
Schnell glaube ich gar nicht. Das ist ein Prozess, der eine Zeit lang braucht und im Endeffekt brauchst du eine klare Hierarchie in deiner Organisation. Du musst ganz klar wissen, wer was zu sagen hat. Du musst die Leute, die was zu sagen haben, müssen in der Lage sein zu delegieren. Sie müssen Leute anstellen, die sie vertrauen, denen sie dann aber auch die Möglichkeit geben, ihren Job zu tun. Und du brauchst Spieler in deiner Kabine, die das Richtige machen, wenn keiner zuschaut. Ein guter Freund von mir, erfolgreichste Trainer, mit dem ich je zusammengearbeitet habe, hat immer gesagt, was ich in der Kabine sage, ist gar nicht so wichtig. Viel, viel wichtiger ist, was ihr sagt, wenn die Tür zugeht. Wichtig ist, was ihr sagt, wenn ich aus der Kabine rausgehe. Und das sind eben die Dinge, die ich meine. Du brauchst Spieler, die grundsätzlich das Richtige tun, wenn keiner zuschaut. Und diese Spieler musst du finden. Nur so kannst du meiner Meinung nach langfristigen Erfolg haben.
Und was dafür sprechen könnte, dass das jetzt zumindest in die Richtung geht, sie haben jetzt weiter gesiegt und das ohne ihren Kapitän und ohne ihren Abwehrchef Rasmus Dahlin, der war wegen der Herztransplantation seiner Verlobten jetzt in Schweden, also weg von der Mannschaft, der hat sich trotzdem die Spiele dort live angeschaut, nochmal, das ist dann ja mitten in der Nacht, er hat auch mit dem Trainer immer wieder telefoniert, das ist Lindy Ruff, und Ruff selbst hat gesagt, die Jungs wollten für ihn gewinnen. Also das ist für mich schon, natürlich, du kannst viel in eine Kamera oder in ein Mikrofon diktieren, aber das sind für mich doch schon so Baby-Steps, wo ich sagen würde, da geht es jetzt doch mal in die richtige Richtung, auch was diese ganze zwischenmenschliche Basis angeht.
So weit bin ich jetzt noch nicht zu sagen, da geht es in die richtige Richtung. Dafür muss ich das einfach auch mal über einen Zeitraum von 30 Spielen sehen und nicht nur 10. Ich glaube, diese Phasen hatten wir in den letzten paar Jahren in Buffalo immer mal wieder, aufgrund des mit Sicherheit vorhandenen Talentes, das sie haben. Ich meine, da waren doch Spieler auch in der Vergangenheit, Jack Eichel, Sam Reinhardt, O'Reilly, da waren schon gute Jungs. Du musst jetzt diese Arbeit, die sie in den letzten paar Wochen gezeigt haben, die musst du konstant sehen über einen Zeitraum von 6 Monaten, 8 Monaten. Und dann kannst du davon sprechen, dass hoffentlich Buffalo die Kurve gekriegt hat. Bis jetzt ist mir das noch zu klein. Habe ich noch nicht genug gesehen und wie gesagt, musst auch wieder reagieren drauf oder du musst jetzt wieder sehen, wie wird reagiert drauf. Jetzt im Augenblick ist alles super. Du hast den Wechsel vom GM gemacht, du hast 8, 9 Spiele hintereinander gewonnen, alles ist toll. Jeder fühlt sich gut im Augenblick in Buffalo, jeder hat breite Schultern. Was passiert jetzt, wenn ich 5 hintereinander verliere? Falle ich dann sofort wieder in mein altes Muster und falle zusammen wie ein Kartenhaus? Oder bin ich endlich an dem Punkt angekommen, wo ich mich selber mit meiner Mannschaft, mit allen vorhandenen Personen aus dieser Situation herausziehen kann? Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir sagen können oder bis ich für mich persönlich entscheiden kann, ob ich der Meinung bin, Buffalo kann diesen nächsten Schritt gehen. Das Talent, was allein nur was die Eishockeyspieler angeht, das ist vorhanden. Das war aber schon immer vorhanden. Ich meine, wie gesagt, wir haben gerade die Leute alle angesprochen, die in den letzten paar Jahren aus Buffalo weggegangen sind, nur um woanders Allstars zu werden, Kapitäne zu werden, Stanley Cups zu gewinnen. Talent war immer vorhanden. Aber wie gesagt, da muss einfach über einen längeren Zeitraum das Richtige passieren, um sagen zu können, Buffalo ist auf dem richtigen Weg.
Du hast Josh Norris schon angesprochen, der neue Impulse jetzt gibt. Zwei andere wichtige Spieler auch schon, Tage Thompson und Alex Tuck, für mich zwei Güterzüge auf Kufen. Also Wahnsinn, was die mit ihrer körperlichen Präsenz machen. Aber einen Spieler, den ich da nochmal hervorheben würde, das ist Josh Doan. Und das liegt daran, dass der ja damals in diesem Peterka-Trade 1:1 mit Utah getauscht wurde. Und Stefan, ich weiß nicht mehr genau deine Reaktion auf den Trade, aber ich habe unglaublich den Kopf geschüttelt, habe mir gedacht, hä, für JJ Peterka, Josh Doan, ist das nicht ein Geschenk an Utah? Aber siehe da, der hat sich echt gemacht. 37 Spiele, 10 Tore, 14 Assists, macht 24 Punkte. Zurückwirkend betrachtet, wusste Buffalo da mehr als zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es du damals gesehen hattest.
Also du musst jetzt dazu sagen, es war nicht 1:1, sondern Casey Kesselring oder Michael Kesselring, sorry. Michael
Kesselring
war Teil dieses Trades und war, glaube ich, von Buffalo-Seite aus eigentlich der Spieler, der für sie persönlich das höhere Potenzial gehabt hat. Er ist gekommen als rechtschießender Verteidiger, der bei ihnen eine große Rolle übernehmen sollte, was er auch tun wird. Er hat ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und mein Gott, Josh Doan ist, wir wissen, wer er ist. Sein Vater hat 1600 NHL-Spiele gemacht. Dieser Junge ist in einer NHL-Kabine aufgewachsen und weiß ganz genau, worum es geht. Und er ist im Endeffekt ein Spieler, der jetzt in Buffalo endlich auch seinen Platz gefunden hat. Vorher war er in Utah und Arizona noch ein Spieler, der hoch und runter gegangen ist. Jetzt ist er ein fester Bestandteil der NHL und will tagtäglich beweisen, dass Buffalo diesen Trade, sage ich jetzt mal, in dem Sinne gewonnen hat. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt macht er da hervorragende Arbeit. Er ist ein Spieler, der extrem hart arbeitet, mit viel Energie spielt und auch zeigt, dass er Tore machen kann, vor allem direkt ums Tor herum. Er ist jemand, der in die Ecken geht, der vors Tor geht, der hartes Eishockey spielt und deshalb erfolgreiches Eishockey spielt. Und ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh zu sagen, aber wenn wir uns in 2 Jahren nochmal drüber unterhalten, können wir vielleicht sagen, hey, da hat Buffalo doch was gesehen, was zum ersten Zeitpunkt oder im ersten Moment niemand gesehen hat, außer ihm.
Es wird noch viel Wasser die Niagara-Fälle runterbrettern, bis wir wissen, ob die Durststrecke von Buffalo dann nach 14 Jahren endlich endet. So lange nämlich warten sie schon auf eine Qualifikation für die Stanley Cup Playoffs. Konstanz, das große Stichwort, das Stefan auch schon angesprochen hat. Deswegen schauen wir mal. Last but not least, Stefan, knallen wir nochmal 6 Schlagschüsse rein zur Lage der Liga. Erster Schlagschuss, Toronto Maple Leafs. Da tut sich mal wieder einiges. In der Tabelle noch nicht allzu viel nach oben, muss man wirklich sagen. Es gibt Gerüchte, dass Trainer Craig Berube die Kabine verloren haben soll. Hinzu kommt Co-Trainer Mark Savard, wurde entlassen. Gibt Trade-Gerüchte um Morgan Riley, also eine Stütze hinten in der Abwehr. Max Domi, Matthias Maselli. Was ist mal wieder los in Toronto?
Was ist nicht los in Toronto? Ist, glaube ich, die bessere
Frage. Es ist immer was los in Toronto.
Wow, das ist... Greg Berube ist ein ehemaliger Mitspieler von mir, den ich persönlich kenne, den ich auch als Trainer kenne und von daher, wie soll ich das sagen, Chief spielt keine Spielchen. Du weißt bei ihm zu 100% ganz genau, woran du bist. Wenn du gut spielst, sagt das dir, wenn du schlecht spielst, sagt das dir auch. Wem das nicht gefällt als Spieler, dem ist schwer zu helfen, sage ich jetzt ganz ehrlich. Wenn du schlecht spielst und es dir gesagt wird, ob du dadurch natürlich dann an einem Punkt ankommst, dass wir sagen, der Trainer hat die Kabine verloren, dann weißt du, glaube ich, ganz genau, wo dein Problem wirklich liegt. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich kann nur so viel dazu sagen. Wenn ein, Ein Morgan Riley zum Beispiel jetzt in seiner Zeit in Toronto hat 6 verschiedene Chefcoaches gehabt. Austin Matthews ist inzwischen bei 4 oder 5. Nur vielleicht, also wirklich nur vielleicht, sind wir langsam an einem Punkt, wo man sagen können, es ist nicht immer der Trainer. Vielleicht ist die Mannschaftszusammenstellung doch ja, nicht so, wie sie sein sollte. Vielleicht ist der eine oder andere doch nicht wirklich so gut, wie man gedacht hat. Ich glaube, dass warum das jetzt so ist, ob das Verletzungen sind, hin oder her, das weiß keiner, das müssen wir dahingestellt lassen. Aber ich glaube, die Zeit von Austin Matthews, von einem der Top-5-Spieler in der Liga zu sprechen, die ist im Augenblick vorbei. Also vor 3 Jahren mit 70 Toren war das was anderes, aber diese Konstanz, die ein McDavid hat, die ein McKinnon hat, die ein Dreiseitel hat, die hat ein Austin Matthews eben nicht. Ich glaube, im Augenblick ist er on pace für 65 Punkte pro Saison. Das ist natürlich viel zu wenig für den Kapitän der Toronto Maple Leafs mit einem Jahresgehalt von 13 Millionen Dollar. Ich glaube, da ist eindeutig zu sehen, wo das Problem liegt. Ohne dass ich jetzt zu sehr mit dem Finger zeigen will und sagen will, Austin Matthews ist das Problem der Toronto Maple Leafs. Aber er ist mit Sicherheit ein Problem der Toronto Maple Leafs. Und ich glaube, dass man auch brutalst unterschätzt hat, wie schwer und wie sehr der Abgang eines Mitch Marners, wie weh der tun wird. Ich glaube, Mitch Marner ist ein Eishockeyspieler, der polarisiert hat mit seiner Art, der aber halt doch, wenn es drauf ankam, für die Toronto Maple Leafs im Endeffekt Dreh- und Angelpunkt der Offensive gewesen ist. Und was auch immer es ist in Toronto im Augenblick, es reicht nicht, vor allem für den unfassbar hohen Anspruch der Organisation und auch ihrer Fans und der Eishockeywelt allgemein. Und wenn du an einem solchen Ort solche Probleme hast, dann ist es noch umso schwieriger, da rauszukommen, als an einem Ort wie, was weiß ich, Anaheim oder Florida oder Tampa Bay oder so, wo halt doch nicht wirklich Eishockey-Dreh- und Angelpunkt von allem ist. Und zum jetzigen Zeitpunkt muss ich ganz offen sagen, sehe ich die Toronto Maple Leafs nicht in den Playoffs. Und wenn die Toronto Maple Leafs mit diesem Kader, mit dem, so wie sie aufgestellt sind, gebaut sind und vor allem mit der Erwartungshaltung, mit der sie in die Saison gegangen sind, nicht in die Playoffs kommen, dann ist das vergleichbar mit einer nuklearen Explosion.
Ja, das war ein heftiger Schlagschuss ins Mikrofon. Stefan, der zweite Schlagschuss, auf den habe ich lange warten müssen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Gerüchte früher kommen. Jetzt ist es der Dezember 2025 geworden. Das mögliche Comeback eines Marc-André Fleury. Ich habe wirklich die Tage gezählt, wann es die ersten Meldungen gibt. Jetzt kommt, die Edmonton Oilers sollen Interesse haben. Aber unter uns, Stefan, tut sich Fleury das wirklich nochmal an? Kann man auch das Leistungsniveau, was er ja hatte, was ja unglaublich hoch war, auch nach so einer langen Pause überhaupt noch mal erreichen? Also kurzum, ist irgendwas dran an dem Comeback von Marc-André Fleury?
Es ist schwierig. Auf der einen Seite hoffe ich das, auf der anderen Seite hoffe ich es nicht. Ich hoffe das, weil er einfach unglaublich viel Spaß macht, weil er eine Persönlichkeit ist, die dem Eishockey fehlt. Und weil ich einfach als Fan unglaublich viel Freude dabei habe, ihm bei der Arbeit zuzuschauen und der Art und Weise, wie er sich benimmt und gibt. An der anderen Seite hast du halt immer Angst, dass jemand, wenn er wieder zurückkommt, sich sein Gesamtbild, seine Gesamtkarriere doch immer wieder ein bisschen kaputt macht. Weil natürlich, also es gibt Father Time has never lost, sagen wir mal so schön auf Englisch. Also Vater Zeit hat noch nie verloren und er ist 40 Jahre alt und irgendwann ist halt einfach Schluss, auch körperlich und es geht halt nicht mehr. Und was ich also auf gar keinen Fall sehen will, ist Marc-André Fleury, der zurückkommt und scheiße aussieht und schlecht spielt und das will ich nicht sehen. Was ich aber unglaublich gerne sehen würde, ist Marc-André Fleury im Dress der Edmonton Oilers mit dem Stanley Cup über dem Kopf als Playoff-MVP. Würde ich auch gern sehen. Also von daher, ja, lass ich mich überraschen.
Das machen wir. Dritter Schlagschuss betrifft Lukas Reichel. Haben wir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Da wurde jetzt angeblich von Clubseite dem Agenten die Erlaubnis erteilt, sich nach einem Trade umzuschauen. Lukas Reichel, wenn wir in seine Statistik schauen, Anfang der Saison 5 Spiele für die Chicago Blackhawks, 2 Tore, 2 Assists, das hat richtig gut ausgesehen, aber seit dem Trade nach Vancouver klappt es irgendwie nicht mehr mit der Produktion. In Vancouver in der NHL 14 Spiele, 1 Assist, also kein Tor, und jetzt wurde er in die AHL geschickt über die Waivers, von denen hatten wir es ja eben schon, seitdem 4 Spiele für Abbotsford, in Klammern Schlusslicht in der Pacific Division, noch kein einziger Scorerpunkt. Also Stefan, erklär mir das mal, warum jetzt traden, wenn man ihn doch als aufnehmender Verein eigentlich auch kostenlos über den Waiver hätte holen können? Also ist es nicht eigentlich schwieriger, ihn über den Trade in Anführungszeichen weiterzuschicken, als einfach über den Waiver zuzugreifen, Nummer 1? Und Nummer 2, was macht denn für beide Clubs jetzt Sinn, also für die Canucks? Eine DEL-Rückkehr, hoffen auf den AHL-Durchbruch, wie schätzt du die Lage ein?
Da muss ich jetzt ganz brutal ehrlich sein. Lukas, Zeit bei Vancouver ist vorbei. Also da passiert nichts mehr. Das Thema ist erledigt. Sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Und Vancouver hat meiner Meinung nach einen Schlussstrich unter diese Situation gezogen und hat gesagt, okay, es hat nicht geklappt. Warum jetzt traden? Ist eine finanzielle Situation. Wenn du Lukas Reichel über die Waivers zu dir holst und in der NHL behältst, bist du sofort, musst du 1,2 Millionen Dollar bezahlen, so viel verdient er pro Saison. Viele, viele Vereine sind direkt am Limit angelangt, was das angeht, was sie ausgeben dürfen. Sie sind am Cap Ceiling angelangt. Sprich, wenn man 1,2 Millionen Dollar reinholt, muss man versuchen, 1,2 Millionen Dollar rauszugeben. Das heißt, ein Trade würde mehr Sinn machen, wenn es einen Verein gibt, der an Lukas Reichel glaubt, der glaubt, dass er für sie spielen kann, der ihnen helfen kann, der aber keinen Platz hat finanziell, muss der erst Geld loswerden. Deshalb würde ein Trade mehr Sinn machen als ein Waiver-Pickup. Genauso mit der Anzahl der Verträge. Du darfst pro NHL-Mannschaft 52 Verträge haben. Wenn du natürlich schon 52 hast, kannst du dir Lukas Reichel nicht auf den Waivers holen, musst dafür einen abgeben. Deshalb würde ein Trade mehr Sinn machen. 4 Spiele in der AHL ohne Punkte minus 4 helfen natürlich der ganzen Situation nicht, und es ist eine unfassbar schwierige Situation für Lukas im Augenblick. Es tut mir wahnsinnig leid, weil ich immer noch davon überzeugt bin, dass er das Potenzial hat, regulär in der NHL zu spielen. Aber er ist absolut an einem, ja, wie sagt man, Scheideweg seiner Karriere angekommen, was die NHL angeht, glaube ich. Wenn er es jetzt für den Rest der Saison dieses Jahr nicht gebacken bekommt, wenn es keinen Trade gibt, wenn er den Rest der Saison in Abbotsford bleibt, dort spielt und seine Leistung so bleibt wie jetzt, dann sehe ich keine NHL-Zukunft für ihn nächstes Jahr. Dann wird es wahrscheinlich der Weg zurück nach Europa sein. Was aber nicht bedeutet, dass es dann das muss es nicht gewesen sein. Lukas ist gerade mal 23 Jahre alt, also der ist noch, da ist noch sehr viel Platz nach oben. Was meiner Meinung nach ihm auch unglaublich helfen könnte, ist die Olympiade. Lukas hat für die deutsche Nationalmannschaft immer sehr, sehr gutes Eishockey gespielt, hat auf internationalem Level gezeigt, was er leisten kann. Und vielleicht ist es ja die Olympiade, ein riesen Olympiaturnier, was dafür sorgt, dass er nochmal die nächste Chance in der NHL bekommt, die er dann aber auch nutzen muss.
Zumindest eine gute Gelegenheit, um sich nochmal ins Schaufenster zu stellen für, ja, vielleicht einen Interessenten aus der NHL. Schlagschuss Nummer 4, Stefan, betrifft J.J. Moser. Hat einen Vertrag unterschrieben über 8 Jahre, im Schnitt 6,7 Millionen per annum. Den 8-Jahres-Vertrag beim Tampa Bay Lightning, der wird ja nicht geschenkt. Jetzt hat der Schweizer einen bekommen. Wie unglaublich findest du seine Entwicklung? Ich meine, war immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen, würde ich sagen. Aber nochmal, ein 8-Jahres-Vertrag in Tampa, den musst du dir verdienen.
Den musst du dir verdienen, aber das zeigt auch eindeutig, was sein Wert ist. Tampa Bay ist eine Organisation mit unglaublich viel Erfolg in den letzten paar Jahren. Eine Organisation, die auch weiterhin den Anspruch hat, um den Stanley Cup zu spielen in jeder Saison. Und wenn eine Mannschaft, die doch so, so solide und so präzise und strukturiert arbeitet wie Tampa Bay, dir einen 8-Jahres-Vertrag gibt, dann zeigt es dir oder sollte es dir selber zeigen, dass du ein extrem wichtiger Baustein bist für die nächsten 8 Jahre dieser Organisation. Und ich finde es immer wieder schön zu sehen, wenn Spieler wie JJ, die auch so ein bisschen unterm Radar fliegen, die Drecksarbeit machen, die sich für nichts zu schade sind, wenn solche Spieler dann auf so eine Art und Weise belohnt werden, ist das immer wieder schön zu sehen.
Schlagschuss Nummer 5 von 6 betrifft das Winter Classic. Dauert nicht mehr lange. Am 2. Januar 2026 ist es soweit. Florida Panthers gegen die New York Rangers in einem Baseballstadion im Süden Floridas. Das bedeutet, könnte warm werden. Ich habe eben mal nachgeschaut. Heutige Temperatur in Miami 25 Grad. Kommt jetzt erstmal keine Eishockey-Stimmung auf. Und für Freitag, wenn dann das Winter Classic steigen wird, zwischen 12, das sind die absoluten Niedrigstwerte, bis 21 Grad gemeldet. Also ich habe noch nie Eishockey bei Frühlings- oder frühsommerlichen Temperaturen gespielt, Stefan. Aber wie ist es überhaupt möglich, bei dieser Hitze und dieser Ausrüstung diesen Sport zu betreiben?
Ja. Es passiert ja nur einmal und die Spieler werden dann mit Sicherheit klarkommen. Wir haben schon andere Outdoor-Games gehabt in sage ich jetzt mal, südlicheren Gefilden und es hat immer funktioniert. Es ist unglaublich wichtig für die NHL, diese Spiele zu haben, weil sie doch für unglaublich viel Aufmerksamkeit sorgen. Und es ist ja, wir sind ja ein Geschäft in dem Sinne, abhängig ist von Zuschauern, egal ob am Fernsehen oder im Stadion selber. Von daher sind das unglaublich wichtige Spiele für die Liga. Die machen unglaublich viel Spaß für die Spieler selber auch, für die Familien, für alle Beteiligten. Ich sage jetzt was, für das ich wahrscheinlich gesteinigt werde, aber mir als Fan, ich könnte auch sehr gerne ohne. Ich mag lieber ein ganz normales Eishockeyspiel. Wenn du diese Spiele im Fernsehen beobachtest, ist es schwer zu sehen. Es kommt keine wirkliche Atmosphäre rüber. Ich war selber schon bei Outdoor Games. Wenn du dann in der obersten Reihe in einem Baseball- oder Fußballstadion sitzt, dann es geht bei diesen Spielen wirklich mehr ums Dabeisein als ums Spiel selber. Es ist ein Event. Es ist ein Marketing-Event. Es ist eine Situation, wo die Spieler trotz allem drumherum Wege finden müssen, Topleistung zu bringen, weil es wichtige Punkte sind. Aber es ist doch etwas, ja, es ist halt was anderes als ein reguläres Eishockeyspiel und mir als Zuschauer ist das reguläre Spiel sehr viel lieber.
Ich bin gespannt. Eishockey unter Palmen, lass mich da gerne überraschen. Letzter Schlagschuss für heute. Natürlich eine weitere Ausgabe, Stefan, du hast es schon geahnt, von Sharks Bi-Weekly. Endlich mal wieder eine Kategorie San Jose Sharks. Und wie sollte es anders sein? Wir müssen über Macklin Celebrini sprechen, der die Liga ja wirklich verzaubert. 38 Spiele, 20 Hütten, 57 Scorer-Punkte, ist damit der drittbeste Scorer der Liga. Besser sind nur Connor McDavid und Nathan MacKinnon. Er steht damit auch vor Leon Dreisaitl. Und was mich nicht nur begeistert, ist so dieser Ideenreichtum, diese Kreativität, diesen Spielwitz, den er einfach mitbringt. Er macht ja Sachen, die habe ich lange nicht gesehen oder überhaupt noch nicht gesehen und das führt immer wieder zu Toren. Aber auch dieses Thema Backchecking, 200-Fuß-Spiel sagt man ja immer. Also ist ja nicht so, als zaubert er vorne und bleibt dann stehen und lässt die anderen die Drecksarbeit machen, sondern er geht, ist ja der erste Mann zurück. Also insofern, wie siehst du ihn als Spielertyp und wie viel Potenzial siehst du denn in den nächsten Jahren im First Overall Pick von 2024?
Er ist ein unfassbar reifer Spieler für sein Alter. Er ist unglaublich verantwortungsbewusst und wie du gerade eben gesagt hast, er spielt, wir sagen immer, auf beiden Seiten der Scheibe. Er spielt offensiv genauso effizient und effektiv wie defensiv und hat dadurch einen unfassbaren Wert für seine Mannschaft. Jetzt ohne diesem Jungen zu viel Druck auferlegen zu wollen, ist er für mich der kompletteste Zwei-Wege-Spieler oder Mittelstürmer seit Crosby vielleicht in dem Alter. Ich kann mich nicht erinnern an einen 19-Jährigen, der ein so reifes Eishockey gespielt hat, trotzdem mit so viel offensivem Output. Ich meine, wie gesagt, er ist on pace für weit über 100 Punkte pro Saison. Sidney Crosbys zweites Jahr, weiß ich nicht, da waren es, glaube ich, 120 Punkte oder so, da würde er jetzt nicht ganz hinkommen. Aber es geht mehr um den Fakt, dass er bei aller Offensive, und es gab viele gute offensive Eishockeyspieler in der Zeit seit Sidney Crosby, die aber defensiv nicht eine effektive Rolle gespielt haben, wie das Macklin Celebrini im Augenblick tut. Und ich nehme jetzt einen Jack Eichel, der ein hervorragender Zwei-Wege-Mittelstürmer geworden ist, der aber eine Zeit lang gebraucht hat, um dahin zu kommen. Auch ein Leon Dreiseitl hat da eine Zeit lang gebraucht, der für mich auch einer der besten Zwei-Wege-Mittelstürmer in der Liga ist. Aber Macklin Celebrini macht das alles mit 19 in seiner zweiten Saison und von daher habe ich so einen Typ Spieler schon lange nicht mehr gesehen in dem Alter.
The future is teal. Das ist doch das perfekte Schlusswort, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das hoffst oder machst du.
Das doch, hoffe ich, na klar. Ist ja mehr als offensichtlich. Stehen ja momentan noch auf einem Playoff-Platz, möchte ich auch nur noch mal mit einwerfen. Aber wie gesagt, Erwartungen niedrig. Schauen wir mal, was es am Ende wird. Stefan, vielen lieben Dank für deine Expertise einmal mehr. Insbesondere, dass wir so tief eintauchen konnten heute in das eine oder andere Thema. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sage einfach, rutsch gut rüber. Ihr auch, liebe Zuhörer. Und dann hören wir uns in 2026.
Auch von mir guten Rutsch an alle Zuhörer, guten Rutsch an dich, Ruppi, und wir sehen uns im neuen Jahr.
So ist es. Ich rutsch schon mal los. Servus, macht's gut.
Alles klar. Ciao.